Genau, ich hatte eine Schwimmweste dabei. Ich habe einfach dieses Beispiel gebracht, so wie eine Schwimmweste uns über Wasser halten soll und ans sichere Ufer bringen soll. Ich gesagt, so ist das auch mit unserem Glauben. Ich habe es gesagt oder genannt, der tragende Glaube. Ein Glaube, der uns trägt in allen Zeiten, uns über Wasser hält und uns sicher ans Ziel bringt. Und ich möchte heute noch ganz kurz wiederholen, ein paar Worten, das, was wir letztes Mal hatten, damit ich heute anknüpfen kann an an die heutige Predigt, die lautet, den Glauben bewahren. Und es ist, glaube ich, ganz gut, wenn wir noch mal ein bisschen uns erinnern, oder für die, die nicht dabei waren, noch mal wissen, worum es ging das letzte Mal, dass wir einfach hier nahtlos anknüpfen können. Also der tragende Glaube oder der biblische Glaube, das Wort Glaube, das, wenn wir das so hören, dann meinen wir manchmal, das ist etwas, was wir vermuten. Ja, aber der biblische Glaube meint etwas anderes, der meint eigentlich dreierlei. Zum einen meint der Glaube, der biblische Glaube, einmal diese feste Zuversicht oder feste Überzeugungen. Wir haben zum Beispiel im Hauskreis jetzt das Buch Jona und wir haben das erste Kapitel angeschaut, die dabei waren. Jona hat damals, wo die Schiffsleute kamen und wo er in so einer Seenot war, die fragten, ja, was bist du für ein Mensch, an wen glaubst du? Und was hat Jona gesagt, wer weiß das noch? Genau, er sagt, ich bin ein Hebräer, ich glaube an den Herrn oder ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Trockene und das Meer geschaffen hat. Also das ist eine Glaubensüberzeugung. Oder wir singen zum Beispiel auch in dem Lied, das glaube ich. Wenn wir das vielleicht nächstes Mal singen, dann achtet mal ganz genau auf die Worte. Das ist so das Glaubensbekenntnis, das, was wir glauben. Ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, dass er gestorben ist, an die Jungfrauengeburt und so weiter. Das ist die eine Seite des Glaubens. Dann meint der biblische Glaube als zweites auch tiefes Vertrauen. Wir haben letztes Mal Hebräer Kapitel 11 angeschaut, da wo eigentlich diese drei Aspekte gut zum Vorschein kommen. Dieses feste Vertrauen in Gott, in Jesus Christus, dass Gott ein Gott der Liebe ist, dass er uns nicht mehr auflegen wird als das, was wir tragen können, dass Gott es immer gut mit uns meint und so weiter. Also dieses feste Vertrauen in der Beziehung zu Jesus Christus, das ist dieser zweite Aspekt von Glaube. Und Glaube meint auch standhafte Treue. Das heißt, wer meint vielleicht, Glaube wäre, oder wenn wir Christ werden, wenn wir gläubig sind, dass unser Leben immer glatt läuft, am Schnürchen. Gott wird schon dafür sorgen, dass unser Leben perfekt abläuft, dass keine Schwierigkeiten kommen. Den muss ich enttäuschen. Die Bibel sagt uns was anderes. Aber die Bibel fordert uns heraus oder sagt uns auch, dass wir festhalten sollen, dass wir standhaft bleiben sollen, dass wir den Glauben nicht aufgeben sollen. Genau, und dann haben wir uns das letzte Mal ein bisschen näher angeschaut und heute geht es einfach darum, wie schaffen wir es, diesen Glauben zu bewahren? Wie schaffen wir es einfach in dieser Zeit, in unserem Leben, am Glauben festzuhalten? Ich weiß nicht, ich glaube, als die Jugend hier vorne stand, da sind mir so zwei Worte oder das, was sie gesagt haben, etwas so in Erinnerung geblieben. Die haben gesagt, dass Glaube, es ist etwas, wie haben die es gesagt? Das ist mir gerade wusste ich es noch. Das ist etwas, was schwer zu erklären ist. Ich habe das Wort, ist mir entfallen. Also Glaube, es ist irgendwie etwas, was in uns geschieht, was in uns ist. Aber die Werke des Glaubens, die sind sichtbar. Genauso wie die Liebe, das ist etwas, was in uns ist. Aber die Werke oder eine Liebestat oder etwas, was wir, wenn wir vielleicht jemanden liebevoll umarmen, das ist etwas, was sichtbar ist. Deswegen ist Glauben irgendwie auch ein bisschen schwer zu erklären oder schwer zu verstehen. Nun, den Glauben bewahren, wie schaffen wir das? Ich denke mal, die meisten von uns kennen Menschen, die sich vielleicht einmal bekehrt haben, die auch zum Gottesdienst gekommen sind, die vielleicht auch getauft waren, auch in der Gemeinde waren, die heute nicht dabei sind, die heute nicht mehr im Glauben oder am Glauben dran sind. Und die Gründe dafür sind unterschiedlich. Und wenn wir heute einfach darüber so oder so unterschiedlich wie die Gründe sind, dann müsste ich eigentlich heute, um dieses Thema Glauben zu bewahren, eigentlich alle diese Gründe abarbeiten, aber das kann ich natürlich nicht. Aber ich denke, man kann die Gründe oft auf eins zurückführen und darum soll es mir heute gehen. Ich habe es genannt, den Glauben bewahren. Man könnte es auch anders sagen oder die Bibel nennt das auch anders. Zum Beispiel in der Offenbarung, da lesen wir die sieben Sendschreiben. und die fangen alle gleich an, dem Engel der Gemeinde schreibe, und die hören auch alle gleich auf. Und da heißt es am Ende, wer überwindet? Bei allen drei Sendschreiben, wer überwindet? Also das ist auch ein anderer Begriff für Glauben bewahren. Oder zum Beispiel heißt es auch in der Offenbarung, sei getreu bis an den Tod. Das meint auch diesen Glauben bewahren. Oder halte, was du hast, dass niemand deine Krone raube. Der Apostel Paulus sagte es, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe Glauben gehalten. Also all dieses meint eigentlich den Glauben bewahren oder den Glauben halten bis zum Schluss. Wir kennen dieses Sprichwort, nicht der Anfang, sondern das Ende krönt. Es ist ja so, wie ich schon gesagt habe, in der Offenbarung heißt es, sei getreu bis an den Tod. Viele haben einmal gut angefangen, haben sich vielleicht bekehrt, haben den zweiten Schritt gemacht, haben sich taufen lassen, aber sind heute nicht dabei. Und wie gesagt, die Gründe sind unterschiedlich. Mir ist noch einmal so ein Abschnitt aus dem Psalm wichtig geworden, den wir eigentlich so oft in der Kinderstunde oder in der Jungschar oder Teenie lernen. Und zwar Psalm 1, die Verse 1 bis 3. Damit möchte ich einmal beginnen. Psalm 1 von 1 bis 3. Da heißt es, wohl dem, oder ich könnte auch sagen, den Glauben bewahren kann der, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Hier ist eine Beschreibung, wie wir es schaffen, Glauben zu bewahren. Und dann wird uns auch weiter, ich habe es jetzt, glaube ich, nicht mit aufgenommen, in Vers 3 weiter beschrieben, wie so ein Mensch verglichen wird. Da heißt es nämlich weiter, der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und was er macht, das gerät wohl. So eine Verheißung, wenn wir dieses beachten, wenn wir Glauben bewahren, wenn wir darauf bemüht sind, dieses zu tun, was uns vorher gesagt wurde, dann gleichen wir einem Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist, dass er die Wurzeln dahin ausstrecken kann und immer wieder Wasser und Kraft schöpfen kann und dann wird er Frucht bringen und seine Blätter verwelken nicht und was er macht, das gerät wohl. Das heißt, er wird auch gelingen haben. Im Neuen Testament finden wir so einen ähnlichen Gedanken und zwar in Hebräer Kapitel 12, die Verse 1 und 2. Letztes Mal in der letzten Predigt ging es um Hebräer Kapitel 11 und hier geht es dann weiter mit Kapitel 12, der greift darauf zurück auf Kapitel 11 und da heißt es, darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Also gemeint ist das Gleiche wie im Psalm, auf den Weg der Sünder gehen, noch sitzen, wo die Spötter sitzen. Wie gesagt, hier ist das Gleiche gemeint, einfach nur in anderen Worten ausgedrückt. Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Und lasst uns laufen mit Geduld in den Kampf, der uns bestimmt ist und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Also Jesus, der den Glauben angefangen hat und ihn vollendet hat. Der einen Glauben hatte, der ihn bis zum Lebensende durchgetragen hat. Ich habe letztes Mal gesagt oder auch heute nochmal erwähnt, dass Glaube, der biblische Glaube eigentlich diese drei Aspekte meint, wenn die Bibel über Glauben spricht. Einmal diese feste Überzeugungen, das tiefe Vertrauen in Gott, in Jesus Christus, in sein Wort und standhafte Treue. Aber diese Dinge haben halt auch etwas zu tun mit uns, mit dem, was in uns drin ist. Und zwar zum Beispiel diese feste Überzeugungen, die haben etwas mit unserem Verstand zu tun. Wir verstehen, wenn wir zum Beispiel die Bibel lesen oder wir nehmen mit unserem Verstand wahr, den Glauben, wenn wir feste Überzeugung sagen, wir glauben, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, dass er nicht einfach nur Mensch war, dass er wirklich Gottes Sohn ist, dass er gestorben ist. Dieses nehmen wir mit unserem Verstand wahr. Genauso ist auch dieses tiefe Vertrauen in Jesus Christus ganz stark mit unseren Gefühlen und Emotionen verbunden. Vielleicht habt ihr das einfach auch so im Leben gemerkt, wenn wir irgendwie niedergeschlagen sind, wenn wir irgendwie total am Boden sind, wirkt sich das auch irgendwie auf unseren Glauben, auf unser Vertrauen zu Jesus Christus aus. Wir haben irgendwie keine Kraft, keine Motivation, irgendwie zu glauben, zu vertrauen. Wenn Vertrauen oder unsere Gefühle verletzt sind, wir merken das einfach auf menschlicher Ebene, wenn unsere Gefühle verletzt sind oder wenn Menschen oft enttäuscht wurden, verletzt wurden, dann ist Vertrauen einem anderen gegen Menschen gegenüber ganz schwierig aufzubauen. Das dauert manchmal ganz lang, bis ein Mensch einem anderen Menschen vertrauen kann. Genauso ist das auch irgendwo bei uns, wenn wir im biblischen Sinn Glauben haben, vielleicht auch Gott zu vertrauen, weil wir so oft von Menschen enttäuscht wurden, dann braucht es manchmal ganz lange oder tun wir uns ganz schwer damit, Gott zu vertrauen, seinem Wort zu vertrauen, Jesus Christus zu vertrauen. Und so ist das auch mit unserem Willen. Standhafte Treue hat ganz stark was mit unserem Willen zu tun. Willensstarke Menschen, denen fällt es einfacher, standhaft zu sein, treu zu sein. Ich hatte auch letztes Mal dieses Beispiel erwähnt aus dem Alten Testament von Daniel und seinen drei Freunden, wo sie aufgrund ihres Glaubens in den Feuerofen geworfen werden sollten. Da haben sie gesagt, wir wissen, dass unser Gott uns vor dem Feuerofen erretten kann und aus deiner Hand. Aber wenn er es auch nicht tut, so sollst du wissen, wir werden diese Statue, dieses goldene Standbild nicht anbeten. Also da war dieses eine, dieses feste Vertrauen, wir wissen, Gott kann das. Aber wenn es auch nicht tun wird, wir bleiben dabei. Wir werden trotzdem zu diesem Gott stehen und wir werden diesen Götzen nicht anbeten. Und der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief, er beschreibt das einmal so, er gebraucht zwei Worte und da spricht er von dem äußeren Menschen und von dem inneren Menschen. Bei der Vorbereitung ist mir so aufgefallen, er führt das dort nicht weiter genau aus, was er mit dem inneren Menschen meint. Und da gehen so ein bisschen die Überlegungen auseinander. Was ist der äußere Mensch? Was gehört zu dem äußeren Menschen? Was gehört zu dem inneren Menschen? Einige verstehen den äußeren Menschen so, das ist unser Leib, unser Körper. Aber auch die Seele gehört zu dem äußeren Menschen. Und der innere Mensch ist der Geist des Menschen. Ich glaube irgendwo, dass unser Körper der äußere Mensch ist. Und der innere Mensch ist irgendwo auch unsere Seele, auch der Geist, auch der Bereich, wo der Heilige Geist in uns wohnt, wo der Heilige Geist regiert. Das würde ich so zu dem inneren Menschen zählen. Und zunächst einmal ist der äußere Mensch der Teil von uns, auf den das Leben trifft. Wenn einfach Dinge auf uns zukommen, zum Beispiel wenn wir etwas mit unseren Augen sehen, das ist ja auch unsere Sinnesorgane, das ist auch der äußere Mensch oder unsere Wahrnehmung, das ist der äußere Mensch. Wir sehen etwas, vielleicht etwas Schreckliches oder wir hören etwas Schreckliches oder wir fühlen uns, zum Beispiel wenn uns jemand schlägt oder uns verletzt oder wir einen Autounfall haben, dann nimmt das zunächst einmal unser Körper wahr. Das ist unser äußerer Mensch. Und unser äußerer Mensch, er macht in dem Moment ein Erlebnis, er erlebt etwas. Und unser innerer Mensch, das ist das, was in uns ist, der deutet dieses, was wir von außen erleben. Er interpretiert oder er zieht Schlussfolgerungen daraus. Er macht eine Erfahrung. Das, was von außen auf uns zutrifft, das ist zunächst einmal objektiv. Das heißt, wir können es in den meisten Fällen nicht beeinflussen. Wir können nicht beeinflussen, was auf uns zukommt. Wir können vielleicht dem einen oder anderen einfach aus dem Weg gehen, wenn wir vielleicht uns bewusst an Gottes Wort halten, einfach um einfach Schaden abzuwenden, äußeren Schaden, aber wir können es oder meistens oder sehr oft nicht beeinflussen, was auf uns zukommt, zum Beispiel eine Krankheit, ein Autounfall und so weiter. Aber was unser innerer Mensch damit macht, das können wir sehr wohl beeinflussen. Welche Erfahrung, welche Schlussfolgerung, welche Deutungen oder welche Interpretationen wir oder unser innerer Mensch daraus macht, das können wir beeinflussen. Und Apostel Paulus, er beschreibt das ganz gut in 2. Korinther Kapitel 4. Bevor wir diese Verse lesen, noch einmal vielleicht ein Beispiel, was meine ich damit oder einfach dieses noch ein Beispiel klar zu machen. Wenn wir zum Beispiel einen Autounfall, oder das heißt, wenn unser äußerer Mensch etwas erlebt oder auf ihn etwas zukommt, die zwei Leute können das gleiche Erlebnis machen und trotzdem eine andere Interpretation, eine andere Schlussfolgerung oder etwas anderes deuten. Zum Beispiel, wenn jemand einen Autounfall hat, dann kann jemand sagen, okay, Gott hat mich im Stich gelassen. Warum hat Gott mich nicht bewahrt? Gott meint es nicht gut mit uns. Das sind so die Überlegungen, die Schlussfolgerungen, die so in uns drinnen passieren. Ein anderer macht auch einen Autounfall und sagt, Gott hat mich bewahrt. Gott sei Dank ist es nicht schlimmer gekommen. Es hätte ja noch viel schlimmer werden können. Also beide erleben das Gleiche und doch macht man so innerlich andere Schlussfolgerungen oder zieht andere Schlüsse daraus. Oder zum Beispiel im Krankheitsfall oder im Sterbefall, wenn jemand so dieses erlebt oder durchlebt, fragt der eine vielleicht Gott anklagend, warum? Warum hast du das zugelassen? Warum gerade ich? Und ein anderer würde fragen, vielleicht wozu? Und so können wir einfach weitere Beispiele aufführen, wo Menschen das Gleiche erleben und trotzdem anders darauf reagieren. Und Apostel Paulus, er hat das auch so erlebt. Und er beschreibt das, wie gesagt, in 2. Korinther Kapitel 4. Lass uns einmal diese Stelle lesen. 2. Korinther. Und er macht das dort ganz deutlich, oder er hält das so auseinander und sagt, was der äußere Mensch erlebt und wie der innere Mensch reagiert oder wie es ihm dabei ergeht. 2. Korinther Kapitel 4 ab Vers 8. Er sagt, wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Und dann gehe ich weiter zu Vers 16 bis 18, da heißt es, darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Also Apostel Paulus, wie wir hier gelesen haben, er erlebt etwas und er sagt, wir werden von allen Seiten bedrängt und eigentlich müsste man doch Angst haben. Die natürliche Reaktion von uns wäre, wir haben Angst. Er sagt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Da ist ein Apostel Paulus im Gefängnis, aufgrund seines Glaubens, und er ist in der Lage, eigentlich müsste man doch, ja, er ist irgendwie unschuldig eigentlich im Gefängnis. Ja? Er hat doch nichts Böses getan. Eigentlich müsste man doch böse sein und so weiter. Aber was macht er im Gefängnis? Er singt Lieder, er schreibt Briefe, er ermutigt andere Christen. Wie schafft er das? Dass, obwohl der äußere Mensch dieses alles erlebt, er innerlich doch irgendwie ganz anders reagiert, als wie wenn die meisten Menschen reagieren würden oder was so natürlich wäre bei einem Menschen. Wie schafft er das? Oder zum Beispiel auch in zwei Kapitel weiter, in 2. Korinther 6, ab Vers 9, da heißt es, als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und siehe, wir leben, als die Gezüchtigten und doch nicht getötet, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als die nichts haben und doch alles haben. Also wenn Paulus, sage ich mal, auf sein Konto gucken würde oder in sein Portemonnaie gucken würde, er hat nicht viel. Und doch hat er so viel, dass er andere reich machen kann. Wenn es so nach dem geht, wie, was er so in seinem Leben erfahren hat, dann müsste er eigentlich schon tot sein, körperlich. Und doch sagt er, wir leben. Also auch hier nochmal diese Gegenüberstellung von dem äußeren und Menschen, was auf ihn zukommt und wie der innere Mensch darauf reagiert, was er schlussfolgert, wie er das deutet oder interpretiert. Er lässt sich dadurch nicht niedermachen. Also das ist jetzt nicht so, das geht nicht darum, einfach die Dinge zu verkennen und sagen, naja, alles halb so wild, was auf uns zukommt. Aber scheinbar gelingt es Paulus hier, den äußeren Menschen nicht diktieren zu lassen, was unser inwendiger Mensch zu denken, zu fühlen hat oder wie er zu reagieren hat. Vielmehr ist er in der Lage, dass der äußere Mensch richtig oder richtig auf die äußeren Umstände reagieren kann. Und Paulus sagt hier, darum werden wir nicht müde. Also er beschreibt, was auf ihn so zukommt, sagt, darum werden wir nicht müde. Und wir fragen uns, warum? Wenn er sagt darum, dann muss er ja auch vorher gesagt haben, warum? Und wir lesen, ich habe es jetzt hier auch nicht weitergegeben, die Bibelstelle, ein bisschen weiter davor in dem Text, da heißt es in Vers 12, so ist nun der Tod mächtig in uns, aber das Leben in euch, weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben. Wie geschrieben steht, ich glaube, darum rede ich, so glauben wir auch, darum reden wir. Also es ist der Geist Gottes, der in uns ist, der uns befähigt, der, so wie ich denke, auch Einfluss hat auf unseren Verstand, auf unsere Gefühle, Emotionen und auf unseren Willen. Das wirkt zusammen, dass wir einfach in der Lage sind, die äußeren Umstände richtig zu interpretieren und einfach damit richtig umzugehen. Paulus sagt nicht, dass wir, das alles kommt auf mich zu, das macht mich total fertig und betet für mich. Ich habe einfach mal so überlegt, wie oft sagt Paulus, dass ich irgendwie so, wir sprechen manchmal so von Glaubenskrisen, ich weiß nicht, kennt ihr so in der Bibel, vielleicht Bibelstellen, wo Apostel Paulus sagt, also das, was er so alles erlebt hat in seinen Missionsreisen, das, was er sagt, dass er gesteinigt wurde, Schiffbruch erlitten hat, da müsst ihr doch eigentlich sagen, ich habe so viele Glaubenskrisen, betet für mich, dass ich da wieder rauskomme. Aber ich weiß nicht, ich habe das jetzt nicht so gefunden in der Bibel. Oder kennt ihr so Situationen, wo Paulus sagt, ich habe hier so eine Glaubenskrise, bitte betet für mich. Er sagt, betet für uns, dass uns eine neue Tür aufgemacht wird, dass wir dort wirken können, dass wir arbeiten können. Aber das, was Paulus so erlebt, irgendwie macht ihn das nicht alles fertig. Er wird dadurch nicht herabgezogen. Klar, auch er erlebt das, wo er müde ist. Er sagt auch, dass, ja, wenn es nach mir geht, würde ich auch vielleicht jetzt schon langsam die Erde verlassen, ne? Er hat schon so viel gemacht, aber wenn Gottes will, so will ich doch bleiben auf dieser Erde. Aber irgendwie scheint es Paulus nicht herunterzuziehen. Obwohl, sage ich mal, so dieser äußere Mensch wie so eine Sinuskurve auf und ab erlebt in seinem Leben, da erlebt er Segnungen, viel Gutes, aber auch Schiffbruch, Schläge und so weiter. Es geht so auf und ab, aber irgendwie dass dieses Innere, sein innerer Mensch bleibt irgendwie ausgeglichen und gleich. Er folgt nicht diesem Sinus, das geht nicht parallel, sondern, wie wir sagen, ich sterbe irgendwie körperlich, aber geistlich leben wir doch. Er lässt sich davon nicht runtermachen. Wie wir hier gelesen haben, darum werden wir nicht müde. Wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, und an seinem äußeren Mensch hatte er sicherlich die ein oder andere Narbe von Steinigungen, von Schlägen, vielleicht das eine oder andere, was er erlebt hat, das hat man an seinem Körper, an seinem Leib sicher gesehen. Aber der innere Mensch wird von Tag zu Tag erneuert. Wir hatten es gelesen ganz am Anfang im Psalm 1. Wie hieß es dort? Wer über sein Gesetz nachdenkt, einmal am Anfang, wo er sich bekehrt hat, oder wie oft steht es dort? Tag und Nacht. Also man könnte sagen täglich. So heißt es auch hier, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert, der innere Mensch von Tag zu Tag. Also es reicht nicht aus, wenn wir uns vielleicht einmal bekehrt haben, den Glauben haben und sagen, okay, das sollte reichen. Jetzt habe ich 100% Glauben, das schickt bis zum Lebensende. Oder wenn wir sagen, okay, von Sonntag zu Sonntag, da tanken wir nochmal auf. Sondern für Paulus ist das eine tägliche Angelegenheit. Paulus, der so viel Offenbarung hat, der so viel mit Gott erlebt hat, wo Gott ihm so viel offenbart hat, wenn er schon sagt, dass er das täglich braucht, die Erneuerung, dann brauchen wir das auch täglich. Es ist eine Angelegenheit für jeden Tag, nicht nur von Sonntag zu Sonntag, die Erneuerung des inwendigen Menschen. Dann werden wir auch in der Lage sein, unseren Glauben zu bewahren. Der äußere Mensch verfällt, sagt Apostel Paulus. Wisst ihr, wie man den äußeren Menschen pflegt oder ihn erhält, dass er nicht so schnell, wie heißt es hier, verfällt? Wisst ihr das? Also ich sehe es euch an. Und ich weiß es auch. Also wie man den äußeren Menschen pflegt oder erhält, dass er nicht so schnell zerfällt, das wissen wir, glaube ich, ganz gut. Und das ist ja auch okay so. Also einige gehen dann ins Fitnessstudio, um den Körper zu erhalten, anderen joggen. Die anderen nehmen vielleicht Nahrungsergänzungsmittel, damit es unserem äußeren Menschen gut geht, dass er nicht so schnell zerfällt, nicht so anfällig ist. Da gibt es Shampoos für braune Haare, für dunkelbraune Haare, für schwarze Haare, für keine Haare. Ja. Für Bärte gibt es, unterschiedliche Sachen. Also wir merken, für unseren äußeren Menschen hat die Welt, und wir kennen uns auch ganz gut aus, haben wir ganz viel. Und wir kennen uns, wie gesagt, gut aus damit, wie wir unseren äußeren Menschen pflegen. Aber wie sieht das mit unserem inneren Menschen aus? Oft wird der äußere Mensch gepflegt, aber der innere, wird einfach vernachlässigt, wird nicht gepflegt. Und das ist so ein Problem unserer heutigen Zeit, unserer heutigen Gesellschaft und auch ein Problem vielleicht unter Christen. Während sich der äußere Mensch auf YouTube, auf Instagram, auf WhatsApp-Status und so weiter präsentiert, fristet unser innerer Mensch eher ein Schattendasein. Aber doch muss unser innerer Mensch von Tag zu Tag erneuert werden, damit wir den Glauben bewahren können. Das ist ganz wichtig und das ist eigentlich das, worauf eigentlich letztlich alles zurückzuführen, wenn wir unseren inneren Menschen nicht von Tag zu Tag erneuern, werden wir den Glauben nicht bewahren können, wird uns unser Glaube nicht bis zum Ziel bringen können. Und das wäre vielleicht noch mal eine eigene Predigt für sich, wie man den inneren Menschen pflegen kann. Aber zwei Dinge möchte ich uns einfach so noch mal mitgeben, wie wir das tun können und die Notwendigkeit. Und zwar, damit möchte ich auch abschließen mit zwei Versen aus Kolosser Kapitel 3, Vers 16. Kolosser Kapitel 3, Vers 16, da schreibt übrigens auch dieser Paulus, von dem die Worte aus 2. Korinther waren. Er schreibt an die Kolosser, Kolosser Kapitel 3, Vers 16, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit, mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt Gott dankbar in euren Herzen. Also auf den ersten Teil kommt es mir an, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Während die Menschen damals eigentlich nicht so viele Möglichkeiten hatten, das Wort Christi unter sich wohnen zu lassen, haben wir heute ganz viele Möglichkeiten, wie wir das Wort Christi oder das Wort Gottes oder diese geistliche Speise unter uns wohnen lassen. Die hatten damals vielleicht die Gottesdienste, die die besuchen konnten. Viele konnten gar nicht lesen. Und man hatte eigentlich so die Gottesdienste. Damals hatten ja auch keine Bibel in dem Sinne, wie wir sie heute haben. Sie hatten vielleicht Briefe, die Apostel oder andere Gläubige geschrieben haben an die Gemeinde, die auch im Gottesdienst gehört haben. Und heute haben wir ganz andere Möglichkeiten, wie wir das Wort Christi unter uns wohnen lassen. So wie damals der Kämmerer von Äthiopien unterwegs war in einer Kutsche und die Abschrift von dem Buch Jesaja hatte und gelesen hat, so können wir auch heute, wenn wir mit unseren Kutschen unterwegs sind, vielleicht nicht lesen, aber doch etwas hören. Und was hören wir, wenn wir vielleicht im Auto unterwegs sind? Ist das das Wort Christi, das wir da unter uns wohnen lassen, oder wir können auch andere Dinge hören, die uns vielleicht eher runterziehen würden. Oder wie gesagt, wir können etwas hören, wir können etwas lesen, wir haben vielleicht Predigten zu verschiedenen Themen, Ermutigungspredigten, Themenpredigten und vielleicht Podcasts oder andere Dinge, wie wir heute das Wort Christi unter uns reichlich wohnen lassen können. Das führt dazu, dass unser innerer Mensch stark wird, dass wir innerlich, wie Apostel Paulus es sagt, Tag für Tag erneuert werden. Und das Zweite, Hebräer Kapitel 10, Vers 23, natürlich meine ich auch das Wort Gottes, dass wir die Bibel lesen. Ja. Hebräer Kapitel 10, Vers 23 bis 25, damit möchte ich auch schließen. Das ist das Kapitel, was wir, sage ich mal, vor unserer Predigt letztes Mal hatten. Hebräer 10, Vers 23 bis 25. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Also, und nicht verlassen die Versammlungen, wie einige zu tun pflegen. Damals war das umso wichtiger, dass man die Versammlungen nicht verlässt, wenn, wie gesagt, man hatte damals nicht so viele Möglichkeiten, um seinen inneren Menschen zu erneuern, um ihn am Leben zu halten, um ihn, zu füttern oder zu pflegen. Das waren eigentlich die Gottesdienste. Wenn man nicht lesen konnte, dann war das so ziemlich das Einzige, wo man geistliche Speise bekommen hat. Und wenn einige dann die Versammlungen verlassen haben, nicht gekommen sind, dann hat der innere Mensch gehungert. Heute haben wir natürlich andere vielleicht Möglichkeiten oder mehr Möglichkeiten, wo wir vielleicht nicht unbedingt in den Gottesdienst kommen müssen, um geistliche Speise zu bekommen. Aber trotzdem ist das nach wie vor wichtig, dass wir zu den Gottesdiensten kommen, da wo wir uns versammeln, einander Mut machen und auch wachsen können. Und das wünsche ich mir und wünsche ich uns, dass wir einfach lernen oder dass wir dieses nochmal beachten, dass wir unseren Glauben bewahren können. Einige, wie gesagt, kennen wir sicherlich, die schon nicht mehr dabei sind, aber es ist einfach ganz wichtig und zentral, dass wir unseren inwendigen Menschen pflegen, dass er erneuert wird, dass er am Ball bleibt, dass er dran bleibt, dass wir dranbleiben. Und wie gesagt, zwei Punkte habe ich jetzt am Ende erwähnt, wie wir das tun können. Und ich wünsche es einfach mir und euch, dass wir einen tragenden Glauben haben, einen Glauben, der uns bis zum Ziel führt, bis zu Jesus Christus, bis zu seiner Herrlichkeit. Amen.